Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die brillante Essayistin Susan Sontag, die hat auch über einen Roman des polnischen Autors Witold Gombrowicz geschrieben. Und zwar hat sie da sehr begeistert drüber geschrieben. Laut Susan Sontag ist der Gombrowicz-Roman Ferdi-Doke nämlich extravagant, brillant, verstörend, mutig, witzig, wunderbar. Und lang lebe sein sublimer Spott, hat sie sich außerdem gewünscht. Das ist ja dann offenbar ein wirklich witziges, wunderbares Buch. Das können wir jetzt in einer neuen Übersetzung lesen, was mein Kollege Jörg Plath für uns getan hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Haben Sie den Roman denn ähnlich erlebt wie Susan Sontag, also extravagant und so weiter?
Na, mich hat erstmal beruhigt, dass diese kluge Essayistin so viele Adjektive anhäufen muss, weil sie das Richtige und das Treffende offenbar nicht findet. Das geht mir genauso. Nur fehlen mir sogar noch zwei Adjektive, nämlich zum Beispiel avantgardistisch und widerständlerisch oder widerständig. Denn das ist das Buch ja auch. Es lotet einmal die Möglichkeiten der Literatur aus und es ist ein Generalangriff auf alles, was Polen im Jahre 38, als Ferdi-Doke erscheint, liebt und schätzt und über das es sich definiert. Also Kultur und Bildung, Moderne und Adel.
1938 ist der Roman zum ersten Mal erschienen. Jetzt soll es um Reife und Unreife gehen in diesem Buch. Wie denn das?
Ja, reif ist das Polen der Bildung und der Kultur und der Kulturtanten, wie es heißt. Und all dieser Lehrer, die da eben definieren, was eben das Gute, Wahre und Schöne ist. Und der 30-jährige Erzähler dieses Romans heißt Józef Kowalski. Der hat ein Buch geschrieben mit dem schrägen Titel Memoiren aus der Epoche des Reifens. Das hat er auch tatsächlich geschrieben, Gombrowicz. Und nun fürchtet Józef als Schriftsteller, dass ihm die halbherrlichen Wein der Halbgebildeten und Kulturtanten zuteil werden. Und das ist ihm ein Gräuel. Und weil er glaubt, dass die reifen Menschen um ihn herum, diese Halbgebildeten, von Angriffen auf die reife Ordnung, in der sie leben, nicht verstört werden, wenn sie im Namen von reifen Idealen, also etwa einer Revolution, erfolgen, greift er zur Unreife. Also mit der Unreife will er alles aus dem Wege räumen. Die Unreife verabscheuen, die Reifen ja, heißt es, weil ja sie die gerade überwunden haben. Und dann wollen sie die grünschen Nebel und die Rotzbengel abmurksen durch Sarkasmus, Ironie und Spott. Und das schreckt ihn überhaupt nicht, Josef. Der will sich eben keine erstarrte gesellschaftliche Form auferlegen lassen. Er will eine eigene gewinnen und er will die Gesellschaft umstürzen. Er will individuell werden und er will auch nach einer eigenen künstlerischen Form für seinen Roman suchen.
Jetzt würde ich gerne was fragen, wovor ich aber ein bisschen Angst habe, schon angesichts der Fülle der Adjektive, die hier schon im Spiel sind. Kann man denn irgendeine Form von Handlung skizzieren, die der Roman hat?
Naja, da er eben alles sich vornimmt, also Individualität suchen, die Gesellschaft umstürzen mit dieser Reife als archimedischem, Unreife als archimedischem Punkt und dann eben zugleich noch so eine eigene künstlerische, sehr originelle Form für seinen Roman zu finden, ist alles ineinander verschlungen. Und da sich Josef keine Grenzen auferlegt und sowieso auch sich nicht im realistischen Raum bewegt, ist das kaum nachzuerzählen. Das stimmt. Aber es gibt drei zentrale Räume, glaube ich. Die kann man ohne Schwierigkeiten auffinden. Da bewegt man sich zuerst Schule, dann die Bürgerwohnung und dann das Land. Es taucht nämlich plötzlich vor dem 30-Jährigen ein Lehrer auf. Und plötzlich wird dann durch diesen anderen, durch den Lehrer, der 30-Jährige zum Knaben. Und der Lehrer schickt ihn in die Schule. Und da sitzt dann der ältliche Josef inmitten einer Jugend. Die ist aber nicht etwa unreif, sondern sie ist so reif, dass sie im Namen hochmögender Ideale einen Mitschüler in den Tod treibt. Und dann schiebt der Lehrer den Josef einem Ehepaar als Untermieter unter. Die haben eine Tochter mit schlanken Waden. Und die ist die Verkörperung der Moderne. Also die ist sehr attraktiv für alle eigentlich, für Schüler wie Lehrer. Aber sie reagiert nur auf eine männliche Entsprechung ihrer selbst, den Mitschüler kopiert da. Und Josef nennt die beiden sofort in einem Atemzug mit Europa, Zitat, mit Amerika, mit Hitler, mit Mussolini, Stalin, mit Arbeitslagern, Fahne, Hotel, Bahnhof. Also man sieht, die Moderne wird auch kritisiert als eben die Existenz, die da dem Totalitarismus entgegengleitet. Und dann gibt's noch eine letzte Person, um zum Landadel zu kommen. Das ist der Mitschüler Knillus. Und der sehnt sich nach einem unverbildeten Bauernburschen. Und als der ihm dann nahe gekommen ist, stehen die Verhältnisse Kopf.
Und gibt's in diesen ganzen Turbulenzen, die Sie gerade so angerissen haben, gibt's da sowas wie ein Höhepunkt oder eine Entladung?
Ja, die Entladung gibt es eigentlich dauernd, aber es gibt immer sehr schöne, große Entladungen, weil am Ende dieser drei Räume, die ich eben genannt habe, da steht nicht nur alles Kopf, sondern die Schüler und Lehrer und Bürger und Landadligen und Bauern fallen übereinander her und prügeln sich ordentlich, und zwar wie im Stummfilm. Also da lösen sich diese Reifen auch buchstäblich auf. Hände und Finger und Beine und Füße und Popos schwirren durch die Luft und sind alle einzeln. Mhm. Vor allen Dingen auch die Popos sehr gerne und die fressen. Und dann gibt es auch noch, muss ich erwähnen, zwei Erzählungen eingebettet in dieses Geschehen. Die sind wesentlich abstrakter, die haben auch noch spielerische, erzähltheoretische Vorworte, die legitimieren sie. Das ist so ein absurdes Theater, da ist auch immer der Popo.
Wichtig, offenbar.
Wichtig.
Wir reden jetzt über dieses Buch, weil es eben eine Neuübersetzung gibt von Rolf Figut. Sagen Sie uns zum Schluss noch kurz, wie ist die geraten, die Neuübersetzung?
Die ist schneller, die ist turbulenter, das ist sehr passend. Er hat sogar die Namen einpolonisiert oder eingedeutscht mit polnischen polonisierenden Hinweisen. Also aus dem Lehrer Piorkowski wird, weil das an Federfuchs erinnert, Federfuchski wird auch hinterher erklärt. Also da ist wirklich so ein großer, finde ich, und durch die Übersetzung nochmal straffer, turbulenter, postmodern, vergnüglicher Ideenroman zu entdecken. Manchmal gibt es Ermüdungen, weil Gombrowicz leider die Wiederholungen so sehr liebt, aber sonst ist es wirklich wahnsinnig frisch und es ist slapstickartig manchmal.
Der Roman Ferdi-Doke von Witold Gombrowicz, wie gesagt, neu übersetzt aus dem Polnischen von Rolf Figut mit einem Vorwort von Susan Sontag und einem Nachwort des Übersetzers. Im Kamper Verlag ist das Buch erschienen mit 370 Seiten, 25 € ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Plath.